Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
Herzlich willkommen zum Theatertalk, der Sendung von und mit dem Theater Münster. Mein Name ist Marcel Routier und ich bin verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Theater. Wir sind nun heute hier, um unsere neue Produktion am Theater Münster zu besprechen. Und dafür habe ich zwei ganz tolle Menschen eingeladen. Danke Hanna Biedermann und Wilke Wehrmann, dass ihr heute mit mir hier in diesem Studio sitzt. Beginnen wir mal bei dem Kleist-Klassiker, über den wir heute auch unter anderem sprechen werden. Der Kleist-Klassiker, der zerbrochene Krug, feiert nämlich am 30. Mai seine Premiere im Kleinen Haus. Und wir haben heute das Glück, mit Wilke Wehrmann über seine ganz eigene Adaption davon zu sprechen. Der Emdener Wilke Wehrmann war Regieassistent in Göttingen, hat Komparatistik und Philosophie in Berlin studiert, während er auch dort als Regieassistent gearbeitet hat. 2014 begann er endlich sein Regiestudium in Ludwigsburg, wo er mit ersten Regiearbeiten auftrumpfen durfte. Von dort aus ging er nach Kassel, Stuttgart, Berlin, Heidelberg, Bamberg, Saarbrücken und viele, viele weitere Theater in ganz Deutschland. Und so kam auch letztes Jahr mit Sibylle Berg das RCE Remote Code Execution nach Münster. Und jetzt ist er wieder bei uns spricht auch heute mit uns über den zerbrochenen Krug. Wilke, du bist somit nun schon das zweite Mal am Theater Münster. Was gefällt dir eigentlich so sehr an unserem Theater?
Also erstmal ist das vielleicht eine gute Gelegenheit zu sagen, es wäre ja das Münsteraner Theater und nicht das Münsterer Theater. Genauso bin ich ein Emder und kein Emdener. Da würdest du ganz großen Ärger bekommen. Oh. Aber das weiß ja niemand, hat ja niemand gemerkt. Meine Eltern dürfen es nur nicht hören. Was gefällt mir am Theater Münster? Ich find's echt nett hier. Ich kenne viele Leute aus dem Ensemble, schon von anderen Häusern und eben auch von hier. Und ich habe hier immer eine gute Zeit.
Also einfach das ganze Team, was quasi dann dort um dich rum agiert.
Und das kleine Haus mag ich auch, weil es ist so ganz weird geschnitten. Also man weiß nicht so richtig, was ist. Manchmal denkt man so, komme ich jetzt in ein Hallenbad, wenn man unten so reinkommt und dann bist du in diesem kleinen Haus. Ist es irgendwie wie so ein Versammlungsraum von so einem Rathaus oder so. Also es ist so ganz seltsam und auch so dreieckig und die Bühne ist so dreieckig und hat aus irgendeinem Grund 7 Türen, 6 Türen. Also spannend. Ich finde es irgendwie einen sehr, sehr kuriosen Raum, also bei dem man sich immer wieder neu überlegen muss, was mache ich mit dieser Öffentlichkeit. Das ist nicht so sehr ein Raum, der sich für sowas Hermetisches erstmal anbietet.
Ja, vor allem ist er natürlich auch sehr flexibel, was natürlich auch dazu kommt. Und ich hatte auch schon mit vielen, vielen Theaterschaffenden und Regisseurinnen gesprochen, die gesagt haben, es ist etwas sehr Demokratisches. Und ich finde da, das wurde auch unter anderem von Werner Runau nachgebaut, mit angebaut noch und auch tatsächlich ein Teil seiner Absicht dabei gewesen. Aber es ist nicht nur das einzige Stück, was quasi bei uns im Kleinen Haus diesen Monat Premiere feiert, sondern auch die Produktion Der erste Schritt. Und während dieser Theatertalk gerade im Radio erstmals ausgestrahlt wird, befinden Hanna Biedermann und ich uns bereits auf der Premierenfeier in ihrer Inszenierung für das junge Theater. Wie gerade schon gesagt, Der erste Schritt. Hanna studierte Schauspiel am Theater Münster, Hanna studierte Schauspiel im Theater der Keller in Köln, szenische Künstler an der Universität Hildesheim und ist seit 2010 als Regisseurin, Performerin und Pädagogin unterwegs. Sie ist Trägerin des Theaterpreises der Faust 2017 für Entweder und mehrfach fürs Westwind Kinder- und Jugendtheatertreffen NRW und viele, viele weitere Preise nominiert. Bekommen, alles drum und dran. Sie schreibt über sich selbst und natürlich mache ich auch mal so eine kleine Vorrecherche zu euch, wenn ihr hierher kommt. Sie schreibt, ich setze mich für das Recht von Kindern auf ihre ganz eigene Kunst ein, aber bemühe mich um eine zeitgenössische Form und die Verhandlung von komplexen und gesellschaftlichen Themen. Oder um die deutsche Bühne zu zitieren, ihr Theater ist einfach grundehrlich. Diese ganz eigene, grundehrliche Kunst hat sie schon an die unterschiedlichsten Städte gebracht. Hanna, was ist eigentlich das Erste, was du machst, wenn du in eine neue Stadt zum Inszenieren kommst?
Also ich bin ja das erste Mal dann immer bei Bauproben und sowas da. Ja. Sehe ich eigentlich gar nichts von der Stadt, sondern kurz den Theaterraum, den ich natürlich auch schon vorher kennengelernt habe, um das Bühnenbild zu entwerfen mit meiner Ausstatterin. Von daher ist das eigentlich bei jeder Stadt gleich. Mhm. Einfach, ich gucke mir den Raum an und gucke, was da ermöglicht wird und lerne vor allen Dingen das Team, das technische Team kennen und merke da, wie gut können wir zusammenarbeiten oder wie müssen wir in dem Fall miteinander kommunizieren. Wenn ich dann zum Proben in eine Stadt komme, dann ist es irgendwie sich die absurden Theaterunterkünfte, die sind unterschiedlich toll oder nicht toll, so wohnlich zu machen, wie es geht. Und dann verbringe ich eigentlich wirklich sehr viel Zeit im Theater und irgendwie erst so ab Mitte der Probenzeit fange ich an, irgendwie wirklich die Stadt, glaube ich, so ein bisschen kennenzulernen oder durchzuatmen und auch zu sehen, was noch passiert in einer Stadt.
Und was war das Erste, was du dann gesehen hast, was man noch so sehen kann in der Stadt jetzt hier in Münster?
Ja, Münster kenne ich ganz gut, dadurch, dass irgendwie auch ein paar Freunde von mir hier wohnen und ich hier eben auch schon beim Westwind Theater Festival, wann hier war, vor 10 Jahren oder so. Also von daher, ich kenne andere freie Theatergruppen aus Münster und von daher... Ja, habe ich vor allen Dingen das gute Wetter genossen, fahre hier viel Fahrrad, so richtig typisch und esse Eis und solche Dinge mache ich sonst. Bin im Kanal schwimmen gewesen.
Das klingt nach eigentlich dem vollen Münster-Programm.
Genau.
Ich kann nur noch mal sagen, vielen Dank, dass ihr beide da seid. Vielen Dank, Hanna, vielen Dank, Wilke. Vor allem bei dem Wetter da gerade draußen sitzen wir jetzt hier in einem abgedunkelten Studio, was natürlich auch dementsprechend der Soundqualität gerecht abgedunkelt ist. Aber vielen Dank, dass ihr eure vielleicht auch verdiente Pause jetzt mit mir hier verbringt. Bevor wir gleich zusammen in die Materie einsteigen, hören wir erstmal etwas Musik. Musik, über die Wilke uns vielleicht gleich noch mehr verraten kann. Das finden wir gleich raus. Es folgt nämlich Hugo Kants Song The Event Log mit Katrin de Boer.
Who got you there to hold me low?
Willkommen zurück, ihr hört den Theatertalk des Theater Münster. Mein Name ist Marcel Routier und ich bin am Theater für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Heute haben wir die Regisseurin Hanna Biedermann, deren Inszenierung Der erste Schritt am 17. Mai Premiere feiert, also genau jetzt, wenn man den Theatertalk gerade im Radio gehört. Und wir haben unter anderem Wilke Wehrmann heute hier. Die erste Frage ist, die ich jetzt nur noch mal in den Raum stellen kann, weil ich es gerade eben schon mal angedeutet habe, wie ich mir gerade schon sagen habe lassen, Hugo Kant oder Hugo Kahn, der den Song, den wir gerade eben hören durften, habe ich tatsächlich in den Tiefen dieses Internets gefunden. Und ich hatte Wilke kurz gefragt, ob er vielleicht was dazu sagen kann. Hättest du was dazu zu sagen?
Ja, ich war jetzt gerade schon sehr überrascht, dass du den rausgeholt hast. Weil du den hast, was du hast auf einer Playlist von Soundcloud von vor 11 Jahren hast du den entdeckt.
Ich habe eine Weile gesucht.
Lustig. Naja, also das Erste, was ich sagen kann, ist offensichtlich ein Banger. Das ganze Album ist so einer. Und auch wenn es vielleicht ein kleiner Exkurs ist von Krugthemen. Spotify hatte irgendwie niemals die Rechte an der Musik von Hugo Kant, weiß ich nicht. Deswegen musste ich immer 5 Plattformen bemühen, um dann halt wirklich nur die Alben von dem zu hören. Ist halt dann also Soundcloud nur verwendet. Deswegen gibt es eben 2 Playlists, wo irgendwie nur dieser Song drin ist, damit ich die irgendwie runterladen kann oder sowas. Und irgendwann habe ich das dann auf Bandcamp gekauft und dann auf Platte und so weiter. Und jetzt mittlerweile ist das auch auf Spotify. Also auf jeden Fall eine kleine Leidensgeschichte aus der techno-feudalistischen Welt, die sagt, you will own nothing. Während ich also hinter diesen Rechten herlaufe, um irgendwie für eine begrenzte Zeit Zugang zu bekommen zu Musik, die einfach knallt.
Das ist doch perfekt. Dann habe ich doch genau den richtigen Song gefunden, würde ich sagen. Genau. Wilke Wehrmann ist heute hier unter anderem, weil er die Regie für Der zerbrochene Krug macht, über das Stück, was wir heute sprechen möchten. Vielen Dank dazu, dass du heute hier bist, um deine ganz eigene oder die Geschichte oder die Entstehungsgeschichte oder über deine ganz eigene Adaption dieses Kleist-Klassikers zu sprechen. Wie schon gesagt, Der zerbrochene Krug ist ein absoluter Schauspielklassiker von 1808, der sich keinen wirklichen Epochenzuordnung zuordnen lässt. Im Konflikt zwischen Ewe, dem Dorfrichter Adams, dem Gerichtsrat Walter und Ewes Verlobter Ruprecht wird versucht herauszufinden, wer den Krug im Zimmer der jungen Ewe zerstört hat. Ob nun ein Geliebter oder ein Einbrecher, das Kleist-Lustspiel zeigt Macht, Missbrauch und Korruption, gerade gegen die stimmlose Ewe und ihre Mutter und somit die Schwierigkeiten, sich als Frau gegen eben diese Zuschreibung zu wehren. Jetzt noch mal ein kurzer Exkurs an der Stelle. Die Zeit schreibt unter anderem über dich, also über Wilke, Wilke Stücke, auf den ersten Blick an alte Uhren. Wie Wehrmann die Uhren zerlegt und die Einzeltitel zu etwas gespenstisch modern wieder zusammenbaut, ist sehenswert. Und da stellt sich bei der Recherche mir auf jeden Fall erstmal die Frage, ob du dieser Fremdzuschreibung überhaupt wirklich zustimmst und was eigentlich dieses gespenstisch moderne für dich in und an dem zerbrochenen Krug ist?
Ja, da ist ja viel drin in dieser Zuschreibung, auf das man eingehen könnte. Also ich finde erstmal, es klingt ganz gut. Darum würde ich sagen, erstmal freue ich mich drüber. Ich weiß nicht genau, warum die Uhr alt ist. Ich nehme an, weil das Stück jetzt in diesem Fall alt ist. Was auf jeden Fall schon stimmt, ist, dass meine Arbeit was sehr Zahnradmäßiges hat. Also es besteht aus 5 Millionen Absprachen, wer wohin guckt und was macht, meistens aus ziemlich klar definierten Formen und Körperlichkeiten und so weiter. Und wenn ich das Gefühl habe, gerade sind alle krass frei und haben den riesen Ausbruch, kommen dann Leute danach zu mir und sagen, aber die Form war so streng, das war ja aufregend und so. Also ich glaube, ich habe da einfach ein bisschen anderes Gefühl. Und was das gespenstisch-moderne angeht, also ich nehme an, das ist jetzt im Sinne von gespenstisch zeitgenössisch, gespenstisch, heutig und so, weil natürlich jetzt die Moderne auch im Theater seit 50 Jahren oder so auch so ein bisschen rum ist, würde ich sagen, es ist schon, das liegt da schon in der Geschichte. Also es ist ein bisschen ein Klischee, das zu sagen, aber es ist schon so, dass Kleist da versucht, eben so eine Geschichte von dieser Aufarbeitung eines Missbrauchs zu erzählen. Und der steht da sozusagen, würde ich sagen, inhaltlich schon auch auf der richtigen Seite der Geschichte, obwohl es da einige Aspekte an diesem Stück gibt, die ich eben versuche zu modifizieren und die dann auch gewisse Schwierigkeiten machen können. Also es ist schon üblicherweise so, dass wenn man Leuten erzählt, ich mache eine Inszenierung vom Krug, dann sind die so, ah, okay. Und? So, also es ist schon nicht auch das leichteste Stück, muss man sagen. Ich bin jetzt ehrlicherweise sehr überrascht. Ich war darauf eingestellt, dass das jetzt so die größte Herausforderung in meinem Jahr der Klassiker ist. Ich mache ja sonst eher eigene Stücke, eher neue Texte und so weiter. Und jetzt habe ich gedacht, fuck it, ich mache jetzt mal anderthalb Jahre lang so klassische Stücke und Kanon und so. Jetzt komme ich gerade aus dem Büchner. Jetzt gehe ich direkt in den Kleist, warum auch nicht. Also so die volle Breitseite. Genau.
Was kannst du da so ein bisschen auch für dich dran entdecken? Also wenn du da dieses vielleicht auch fast Ausbrechen aus deiner eigentlichen Formsprache da drin siehst, was ist da so ein bisschen was dich da nochmal so besonders dran reißt, außer vielleicht ein Fuck it, ich möchte es auch mal ausprobieren?
Ich finde es tatsächlich total, was für mich total reizvoll ist, ist einerseits ebenfalls ein bisschen Klischee, aber sprachlich kann das echt was. Also es gibt da sehr viel zu finden an Rhythmus und dann es hat so einen ganz tollen Flow, dieser Text. Und man merkt, dass der ganz penibel gebaut ist. Und das finde ich total faszinierend. Das ist für mich total reizvoll, weil eben Textarbeit für mich sehr zentral ist. Andererseits glaube ich, dass ich auch dem Text und diesen klassischen Stoffen gerade ganz gut tue, weil für mich ist es wichtig, dass dass so eine Inszenierung lebt und das bedeutet auch, dass der Text auf die Inszenierung reagiert, also nicht nur andersherum, nicht nur die Bühne und das Schauspiel und alles ordnen sich irgendeinem meisterhaft erdachten 200 Jahre alten Text unter, sondern der Text muss sich auch verhalten können zu dem Thema, das man jetzt in ihm findet und kommt dadurch nur umso mehr zum Vorschein. Jetzt bei Leonce und Lena, also dem Büchner, den ich zuletzt in Bamberg gemacht habe, ging das ganz gut auf. Da habe ich mich auch zum Beispiel dran gestört, dass Lena nur so ein Love Interest für Leonce ist. Also es ist eigentlich Leonce und Lena. Und da habe ich einige Szenen umgestellt, da habe ich einige Texte von Leonce an Lena abgegeben, weil es ehrlicherweise auch egal ist, wer jetzt gelangweilt ist. Die sind beide irgendwie gelangweilt von der Welt und so. Habe da eben einiges umgestellt und daraus eine gleichwertigere Geschichte gemacht. Und eine letzte Sache noch, die mir an diesen klassischen, diesen kanonischen Texten gut gefällt, ist, dass die Leute eine andere Sehkompetenz haben, also die haben halt mehr Ahnung, wie der Krug eigentlich ist, weil dieses ganze Treatment gebe ich natürlich jedem Stück so, aber wenn ich jetzt eine Uraufführung von XY mache, was die Leute noch nie gehört haben, dann merken die gar nicht, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat, das sozusagen so zusammenzubauen, dass alles organisch zusammen passt. Und jetzt bei Leonce und Lena und speziell beim Krug, das sind natürlich auch so typische Stücke, bei denen gerne mal Leute mit den Reklamheftchen drin sitzen und mitlesen und die werden viel blättern müssen. Und da finde ich es irgendwie total schön oder da fühle ich mich auch irgendwie total gesehen darin, weil die Leute eben viel leichter erkennen können, was wir eigentlich machen mit dem Stoff.
Also quasi so nochmal neu für auch, dass man den Krug für sich selbst ja auch nochmal neu entdecken kann, auch als Zuschauer an der Stelle vielleicht.
Ja, das hat für mich auch was mit Fairness zu tun, weil ich meine, wie soll jetzt Kleist auch ein Stück schreiben, was so 200 Jahre später noch so voll im Diskurs steht? So, also glücklicherweise ist der Diskurs zumindest auch ein bisschen vorangekommen. Und das erfordert eben auch, dass man analysieren muss, was sozusagen der Kern des Ganzen ist und dann versuchen muss, und das sehe ich eben als meine Aufgabe, das so ein bisschen umzustellen, ein bisschen zu modifizieren und auch Kleist mit sich selber zu verschneiden im Sinne der Sache, die verhandelt werden soll.
Also quasi wirklich so eine, vielleicht der wahre Sinn dieser Adaption an sich. Und Kleists Klassiker schwankt ja auch so zwischen Komik und Gesellschaftskritik. Und da finde ich für mich immer so ein bisschen spannend, dass diese Themen ja sehr stark Hand in Hand gehen. Und auch da RCI bei uns in der letzten Spielzeit ja auch sehr stark Hand in Hand geht, dass man mit einerseits der Gesellschaftskritik und andererseits mit der Komik so ein bisschen spielt. Und dadurch fast schafft, so Dinge neu politisch zu sensibilisieren und irgendwie bewusst zu machen. Und wie gehst du im Kleist mit dieser Frage nach Gesellschaftskritik eigentlich um und was würdest du damit quasi eigentlich, was das, das der performative Inhalt, was möchtest du dem Zuschauer so ein bisschen mitgeben?
Das hängt für mich zusammen mit der Sache, von der ich schon meinte, dass ich mich an ihr gestört habe in dem Originalstück. Und das ist eben immer diese Frage auch nach der Komik und nach dem Komischen. Also jetzt nicht unbedingt jetzt als Gattungsbegriff und so weiter. Ich meine, am Ende wird geheiratet oder so. Also keine Ahnung. Ich bin kein Wissenschaftler, was das angeht. Ist das wirklich lustig? Und mein Problem bei dem Ganzen war immer, dass wir von vornherein an der Perspektive von Richter Adam sind. Und Richter Adam ist eben der Täter. Das ist ja quasi eine, das ist ja wie eine Verkehrung der Ödipus-Geschichte. Also Richter Adam ist derjenige, der Efe, naja, irgendwie zu nahe gekommen ist, der Efe belästigt hat. Währenddessen ist der Krug zu Bruch gegangen und am nächsten Tag soll er eben herausfinden, wer den Krug kaputt gemacht hat und ist dazu gezwungen, weil der Revisor, der Gerichtsrat Walter anwesend ist, ist dazu gezwungen, nach und nach aufzudecken, dass er selber das war. Mhm. Ne? Deswegen eben eine Ödipus-Geschichte, ein analytisches Drama. Und ich hatte immer Schwierigkeiten damit, dass der Adam halt so sympathisch trottelig da ist und Efe dann ungefähr in Szene 6 oder 7 überhaupt erstmal auftritt, dann erstmal 5 Szenen lang schweigt. So, also es, ich möchte heutzutage an ihrer Perspektive dran sein und nicht an seiner. Ich kann mir erlauben, über ihn zu lachen, aber nur aus ihrer Perspektive heraus. Und das ist im Kern das, was ich da umgestellt habe. Also ich habe einige Szenen, in denen Efe auftaucht, weiter nach vorne gesetzt. Wir befinden uns zu Beginn im Vorraum des Gerichts. Richter Adam ist noch nicht da. Und diese ganzen Sachen mit Richter Adam, die werden erstmal so wie im Nebenraum verhandelt. Und im Zentrum sehen wir das einfache Volk. Wir sehen Efe mit der Mutter und Ruprecht, die darauf warten, dass der Prozess losgehen kann. Und ich versuche immer wieder dafür zu sorgen, dass wir an ihrer Perspektive dranbleiben. Sonst ist sie, und das sehe ich leider in einigen Inszenierungen, sonst ist sie halt irgend so eine Figur, die irgendwo in der Ecke steht und nichts sagt. Und dann ist die weg. Und dann geht es nur um Richter Adam und haha, lustig, ob er sich jetzt wohl zu erkennen gibt. Das ist nicht so lustig eigentlich. Das ist eigentlich ganz schön schlimm. Genau, und deswegen arbeiten wir damit. Und ich versuche relativ, die erste Szene, ich habe eine neue erste Szene gebaut aus Texten. Keine Sorge, ich habe keine eigenen Texte geschrieben. Ist alles Kleist, liebe Leute. Ich habe es nur umgestellt und an andere Leute gegeben. Chill, so ist es aus der Variantfassung heraus, in der Efe alles so aufklärt, habe ich eine neue erste Szene gebaut, die sozusagen diesen Übergriff zeigt. Und das heißt, wir kommen erstmal in was, was total gruselig ist, in was, was total bedrückend ist und kommen auch immer wieder in so eine bedrückende, horrorartige Stimmung rein. Also wir Ruprecht wird ausgeweidet und so weiter. Es gibt sozusagen so Horror-Bildebenen, die immer wieder den Prozess überlagern. Jetzt habe ich den Faden verloren zu dem, was du sagen wolltest, das Komische und die Gesellschaftskritik.
Ist völlig in Ordnung. Also viel Gesellschaftskritik bei Horrorfilmen auf eine gewisse Art und Weise komisch.
Vielleicht die eine Sache, die ich dazu zu sagen hätte, ist meine Schwierigkeit war immer, am Ende wird Richter Adam, also kleiner Spoiler für alle, die irgendwie jetzt die letzten 200 Jahre keine Theaterstücke gelesen haben oder nicht im Deutschkurs waren, aber so Richter Adam wird dann am Ende natürlich gefasst, muss irgendwie wegrennen und dann wird der Schreiber Licht eingesetzt. Ich habe Schreiber Licht immer als einen Opportunisten wahrgenommen, der eigentlich Adam, der weiß, was für ein schlimmer Finger Adam ist und das so duldet. Und deswegen hat sich für mich immer die Frage gestellt, heutzutage geht es ja für uns immer viel um die Kritik an dem System. Und für mich hat sich die Frage gestellt, ob das System dadurch verbessert ist. Und ich glaube nicht. Also ich sehe eigentlich über so und so viele Seiten sehe ich Männer, die über so eine Frau verhandeln. Die selber kommt nicht zu Wort und am Ende wird ein Arschloch durch ein anderes ausgetauscht. Also ich glaube, da ist nichts gewonnen. Und ich versuche sozusagen diesen Punkt möglichst deutlich zu machen. Ja. Der Witz liegt dann häufig eher in der Hierarchie und wie die Hierarchien einfach so dumm sind und auf keiner Ebene wirklich Leute sind, von denen man sagt, okay, die sind jetzt, die können wir uns jetzt halten, moralisch.
Dann frage ich jetzt nicht nach deinem Lieblingsmoment, weil das nicht.
Ich bin noch nicht fertig.
Ne? Okay.
Also es kann immer noch neue geben. Für mich bestehen so meine eigenen Arbeiten aus Lieblingsmomenten. Also ich meine, wir haben ja ein paar Wochen Zeit und ich versuche, dass eigentlich nur die drin bleiben. Ich muss sagen, dass diese erste Szene für mich schon besonderen Wert hat, weil sie so einen bitteren Punkt trifft, weil die irgendwie spooky ist und weil die irgendwie eine Note freilegt, die ich sonst gesucht habe, aber nicht so leicht finden konnte in dem Stück. Aber es gibt ein paar schöne Sachen.
Dann freuen wir uns darauf. Nämlich dann auf jeden Fall an deiner Stelle schon mal vielen Dank, dass du so oft mit uns über dein Stück gesprochen hast und dass du heute hier mit mir bist. Wer sich nun in dieses kleine niederländische Dorf begeben möchte, kann dies ab dem 30. Mai um 19.30 Uhr tun, weil da feiern wir diese Premiere. Oder in einem der vielen, vielen weiteren Folgetermine. Suche inzwischen der nächsten Spielzeit. Werft einfach einen Blick auf unsere Webseite an der Stelle. Enjoy. Ein kleiner Hinweis für alle Studierende der Uni Münster, der Kunstakademie Münster und der Katholischen Hochschule NRW Abteilung Münster. Mit eurem Kultursemesterticket ist der Forschungsbesuch vollständig kostenlos. Dann gehen wir hier an der Stelle schon mal wieder über und wollen einfach nochmal eine Runde Musik spielen. Und an der Stelle, ich darf immer einmal quasi so ein bisschen Gitarrenmusik als Gitarrist platzieren. Das werde ich jetzt an dieser Stelle tun. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Blues-Gitarristen und Singer-Songwriter Marcus King und The Well.
Set your soul free. Wasn't no easy street where I come from. There wasn't no sleep until the work was done. Papa was a preaching by the fires of hell. If you want a drink of water, got to go to the well. The cornerstone church trying to curse my soul. But the good Lord give me that rock and roll.
Willkommen zurück im Theatertalk. Ich bin Marcel Routier und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit am Theater Münster. Heute haben wir Wilke Wehrmann zu Gast, mit dem wir gerade eben noch über seine Adaption und seine ganz eigene Adaption des Kleist-Klassikers Der zerbrochene Krug gesprochen haben, der am 30. Mai im Theater Münster seine Premiere feiert. Jetzt wollen wir mit der Regisseurin Hanna Biedermann sprechen, die die interaktive Performance Der erste Schritt für das junge Theater auf unsere Theaterbühne bringt. Das Stück Der erste Schritt basiert auf dem gleichnamigen illustrierten Kinderbuch von Pia Lindenbaum, das den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen hat. Es ist eine Parabel für eine sozial gerechtere Welt angelegt. Und Hanna gestaltet diese als interaktive Performance aus, die im Dialog zwischen Schauspielern und dem Publikum stattfindet. Und somit soll diese Ungerechtigkeit auch dort im Publikum erfahrbar gemacht werden. Aber worum geht's eigentlich? In der Geschichte leben die Ringelblumenkinder in einer scheinbar perfekten Harmonie. Sie müssen nichts entscheiden, alles wird für sie erledigt. Doch dann regt sich plötzlich Widerstand, und zwar bei denen, die all das durch ihre harte Arbeit erst ermöglichen, der Primelgruppe. Hanna, an der Stelle, wie bringt man eigentlich so Fragen nach sozialer Ungerechtigkeit einem jungen Publikum bei?
Ja, also ich, Ja, ich versuche es zumindest, aber ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist auch das, was uns an der Vorlage am meisten gestört hat, beziehungsweise für uns herausfordernd war, dass es eben Welt nicht vereinfacht, sondern wenn überhaupt einfacher darstellt und irgendwie die Komplexität und auch die Unauflösbarkeit von Konflikten irgendwo belässt und nicht irgendwie für Kinder in irgendeiner Art von Happy End oder Lösung auflöst. Und das ist hier in dem Fall so ein bisschen so. Ich finde, das kann man schon auch mal stehen lassen und sagen, so, das ist auch gut, in gewisser Weise Mut zu machen und zu sagen, ja, ist es, oder die Frage zu stellen, ist es wirklich so kompliziert, die Welt irgendwie ein Stück gerechter zu machen, oder scheuen wir uns davor und sagen, es ist so kompliziert und deswegen wagen wir eben noch nicht mal diesen besagten ersten Schritt. Aber genau, letztendlich suchen wir nach Strategien, die den Kindern die Welt so komplex zeigen, wie sie ist, sie gestaltern, dieser Welt zu emanzipieren und gleichzeitig ihnen nicht Verantwortung zuschreiben, die sie nicht haben, indem sie oder auch nicht erfüllen können, weil sie eben noch Kinder sind und angefangen, sie können nicht wählen, aber sie können auch zig andere Sachen ihres Lebens nicht mitbestimmen. Von daher muss es irgendwie in diesem Gleichgewicht sein. Also ihnen die Welt zu zeigen, auch ein System ist nicht von Gott gegeben und ist veränderbar. Und gleichzeitig habt ihr nicht die einzige Verantwortung, das zu tun.
Und da hilft ja wahrscheinlich dann auch diese interaktive Konzeption dessen, also wo man wirklich versucht, den Kindern das so ein bisschen erfahrbar zu machen und wirklich am eigenen Leib erfahrbar zu machen. Ohne vielleicht zu viel zu verraten, damit wir hier nicht groß spoilern, wie zeigt sich diese Interaktivität denn in deiner Inszenierung und wie greift die jungen Zuschauer in eigentlich so aktiv ins Geschehen ein?
Ja, also erstmal vielleicht grundsätzlich, warum ich das gerne im Theater für junges Publikum grundsätzlich benutze, dieses Interagieren mit dem Publikum oder den offenen Verhandlungsraum des Theaters, ist erstmal, weil, also im Erwachsenentheater ist das ja immer so, dass irgendwie Worst Case, oh Gott, es ist Mitmachtheater und holt mich auf keinen Fall auf die Bühne oder es kann auch oft peinlich werden oder auch zu Recht vielleicht. Und Kinder fordern das geradezu ein. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn Erwachsene, also es gibt ja ein Mächteverhältnis im Theater zwischen Bühne und Zuschauerraum und im Theater für junges Publikum noch viel mehr. Da stehen erwachsene Menschen auf der Bühne und Kinder schauen zu. Und da gibt es ein Gefälle. Und wenn man das irgendwie in gewisser Weise aufbricht und einlädt, irgendwie diese sich ein Stück weit zu MiterzählerInnen zu machen, also das junge Publikum oder Mitagierenden, oder auch die Frage zu stellen, wenn wir dich jetzt auf die Bühne holen, sprengst du hier jetzt gerade was oder benutzen wir dich wieder nur? Und auch dieses wieder transparent zu machen, also dieses Machtverhältnis überhaupt erstmal erfahrbar, spürbar und hinterfragbar zu machen, das, glaube ich, ist eine große Chance des Theaters. Und deswegen gerade bei politischen Themen finde ich das richtig anzuwenden. Jetzt haben wir hier, weiß ich nicht, etwas mehr als 100 Zuschauende. Also wir haben den A-Block rausgenommen, also dadurch ist es ein bisschen weniger. Und auch, was eben schon gesagt wurde, dieser demokratische Charakter dieses Raums ist noch mehr betont. Aber es lässt sich jetzt nicht so ein ständiges, massives Interagieren gestalten in diesem Raum. Deswegen würde ich sagen, viel ist Dialog und einladen zum Dialog und diese besagte vierte Mauer irgendwie gar nicht zu bedienen, sondern und es gibt schon auch Stellen, wo Kinder trotz Sicherheitsbedenken auf die Bühne dürfen und etwas tun.
Ja, ja, das finde ich immer spannend und ich finde natürlich immer gerade, welche Möglichkeiten bietet so ein Theater überhaupt. Also auch da, vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe eine gute Freundin von mir, die promoviert tatsächlich in der Philosophie genau zu diesem Thema. Also inwiefern kann Kunst überhaupt so frei mit dem Publikum interagieren, ohne dass der Bühnenmeister auf der Bühne steht und sagt, warte mal, so aber bitte nicht. Das ist natürlich immer ein bisschen tricky, deswegen finde ich das besonders spannend. Das ist natürlich aber trotzdem eine Sache sein kann, die gerade das Theater auch vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise nochmal relevant macht, weil sie tatsächlich dieses Performative erlebbar machen. Wie äußert sich das denn dann, ich weiß nicht, ob du jetzt nicht zu viel verraten möchtest, aber wie äußert sich das denn bei dir dann im Stück, so ein Beispiel, wo Zuschauer tatsächlich Teil der Produktion werden?
Also ganz also unspektakulär ist erstmal so, dass wir viele Interviews mit Kindern geführt haben zu sozialer Ungerechtigkeit und das Thema da nochmal auf einer ganz anderen Ebene verhandelt wird, nicht innerhalb dieser Narration, dieser Geschichte, sondern in der Welt, in der wir leben. Und diese Einspieler sind zu hören und mit denen sprechen, also die Spielenden. Mhm. Und das ist erstmal so, ja, dass das junge Publikum wie sich selber oder ein Spiegel von sich selber hört und merkt, okay, die sind auf der Bühne mit so jemandem wie mir im Dialog. Und dann gibt es Fragen ans Publikum und die laden dann durch die Form, die wir vorher gewählt haben, ein, sich dementsprechend angesprochen zu fühlen. Und genau, es gibt aber auch Momente, die, weiß ich nicht, es ist ein, es spielt, also der Bühnenraum ist so ein abstrakter oder kubistisch gearteter Sport, ein Sportfeld und das lädt, also die SpielerInnen auf der Bühne spielen oder benutzen sehr viel Sportequipment und die Kinder, also das lädt, glaube ich, einfach visuell schon so ein, sie würden gerne dabei sein, aber es gibt dann herausfordernde oder Dinge, die man vielleicht auch gar nicht lösen kann, wozu eingeladen wird. Und damit spielt es auch sozusagen, also irgendwie ist das ein falsches Versprechen unserer Leistungsgesellschaft, irgendwie zu sagen, du musst dich nur richtig anstrengen und dann kommst du eben nach ganz oben oder gibt es strukturelle Ungerechtigkeiten, die dich nie über das Seilchen springen lassen, was wir da aufziehen. Und wir versuchen irgendwie so bildliche Metaphern in diesem Raum zu finden und da auch Kinder zu einzuladen, diese Herausforderung zu nehmen oder eben davor zu stehen und zu erkennen, dass das irgendwie gar nicht machbar ist, wozu wir sie bitten.
Und das nächste Element, was quasi dazu kommt, das ist schon ein bisschen von der Bühne verraten. Ich hätte gerade eben in einer kurzen Pause auch schon sagen dürfen, dass dort die Inspizientin mich schon darauf hingewiesen hat, dass sie das ganz toll findet, was da passiert. Das ist ja nicht der einzige Element. Das heißt, wir haben die Darstellung auf der Bühne, wir haben die Bühne an sich vielleicht als Konzept, wir haben das Stück an sich, aber was natürlich noch dazu kommt in dem Fall, ist die Live-Musik von Markus Thomas, die wir da auch noch, die das Publikum dort auch noch live miterleben darf. Welche Rolle spielt diese Musik für dich in diesem Stück und untermalt sie einfach nur bestimmte Szenen oder ist sie wirklich so ein Teil der Erzählung, das vielleicht ein Teil der Erzählung, der vielleicht auch beeinflussbar ist?
Ja, vielleicht noch einmal kurz zur Bühne oder Ausstellung. Also die Ausstellung hat ja mir Mascha Mihor Bischof gemacht. Und das Besondere, finde ich, an ihrer Ausstattung, sowohl der Kostüme als auch der Bühne, ist, dass sie sehr aufwendig und sehr abstrakt im Grunde agiert. Und das ist im Kinder- und Jugendtheater relativ besonders, weil da irgendwie oft nur zwei Menschen auf der Bühne stehen und sehr oft im kleinen Studio und mit möglichst schnell auf- und abbaubaren Dingen gearbeitet wird. Und das allein, glaube ich, ist eine Wertschätzung gegenüber dem Publikum und auch und hat viel mehr Kunstcharakter, sage ich mal. Und das, finde ich, hat in sich einen politischen Moment, so das diesem jungen Publikum irgendwie für sie aufzubereiten. Auch die Live-Musik, also genau, ich durfte einen Musiker, Markus Thomas, mitbringen, mit dem ich schon viel gearbeitet habe, der auch mit mir studiert hat in Hildesheim. Und das Besondere ist vielleicht, dass er sowohl irgendwie, sag ich mal, so im Sounddesign zu Hause ist, wo er diese ganzen Interviews bearbeitet und irgendwie auch künstlerisch benutzt. Also wir haben so Bälle, die so ein Bluetooth-Ding haben, die die Sachen abspielen, also die gleichzeitig Requisit sind und Sound-Schnipsel triggern. Und genau, und ansonsten ist er Performer auf der Bühne oder Performerin, wie man will. Also er spielt die Schäfin dieses Stücks und sitzt auf einem Hochstuhl und begleitet auf einem Keyboard so im 80er-Jahre-Synthesizer-Look die ganze Inszenierung. Und ich glaube, es ist einfach eine sehr musikalische Sache, die uns erlaubt, irgendwie nicht alles in Sprache auszuagieren, sondern eher in Bildern und choreografisch zu arbeiten, sage ich mal. Und genau, aber sie ist auch ein Stück weit mit Erzähler, viel Kommentar passiert über die Musik.
Super. An der Stelle noch vielleicht gerade ganz kurze und schnelle Frage. Du arbeitest natürlich jetzt auch an der Stelle mit einem mit unserem schauspielerischen Team zusammen, das ist Soraya Abtari und Ramona Petri, die aus unserem Ensemble des Jungen Theaters kommen. Und Konstantin Buchholz, der auch fest beim Jungen Theater bei uns arbeitet. Was schätzt du besonders an deinem Spielerinnen-Team?
Ja, erstmal bin ich froh, dass wir noch Tino dazu gewinnen konnten, der ja jetzt quasi gar nicht im Schauspielensemble ist, weil, wie ich schon sagte, es ist immer gut, wenn mal mehr als zwei Menschen auf so einer Bühne stehen, auch gerade bei so einem Thema. Und erstmal schätze ich, dass sie sich total engagiert diesem Thema gewidmet haben, lustvoll diese Interviews auch mitgemacht haben und das jetzt nicht nur konzeptionell auf meiner Seite stattfand und sich grundsätzlich mit dem Anliegen, diesem politischen Anliegen verbinden, weil das finde ich sehr notwendig, weil ich bin ja ab Samstag dann weg und dann muss das irgendwie von denen getragen werden und ich glaube, das ist nur, ja, hat seine Qualität, wenn das ehrlich gemeint ist, was man da erzählen will und welche Fragen man stellt. Und ansonsten haben einige von denen noch nicht so viel Erfahrung gehabt, sage ich mal, im performativen Herangehen an so etwas oder performativen Spiel. Und die Qualität war, dass sie sich einfach sehr, sehr offen und lustvoll dieser Arbeit gewidmet haben.
Super. Liebe Hanna, vielen Dank.
Gerne.
Auch, dass du jetzt heute hier warst und dann mit mir über der erste Schritt gesprochen hast. Und während, das habe ich schon jetzt mehrfach wiederholt, aber ich hole mich gerne wieder, Hanna und ich befinden uns jetzt gerade, während dies im Radio läuft, auf der Premierenfeier. Aber wer nun angeteasert ist und das Stück bei uns im Theater erleben möchte, der hat die Chance am Montag, den 26. Mai, sowie am 1., 2. und 3. Juni und an vielen weiteren Terminen, die ihr alle von unserer Theaterwebseite quasi nehmen könnt, einmal seid eingeladen, vorbeizukommen. Und auch hier dürfen wir Studierende der Uni Münster, der Kunstakademie Münster und der Katholischen Hochschule NRW Abteilung Münster mit ihrem Kultursemesterticket kostenlos im Theater Münster begrüßen. Und nun ist wieder Zeit, nochmal wieder ein bisschen Musik zu spielen.
Darf ich noch ganz kurz was ergänzen?
Natürlich.
Weil ich glaube, das ist wichtig zu sagen, ich glaube wirklich daran, dass das Spaß macht, auch nicht nur, wenn man ein Kind oder Jugendlicher ist. Und deswegen stimmt diese Einladung auch an die Studierenden oder Erwachsenen oder Familien irgendwie, dass es, glaube ich, ein Theaterabend, morgen, Nachmittag für alle ist.
Für die gesamte Familie an der Stelle.
Oder auch ganz ohne Kinder, kann
ganz
man auch kommen.
Und genau, nun ist Zeit, noch ein bisschen Musik zu spielen. Heute an der Stelle mit Bon Iver, heute mit Everything is Peace for Love und aus seinem neuen Album Sable Fable. Viel Spaß.
Tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Liebe Hörerin, hier ist der Theatertalk, der Sendung von und mit dem Theater Münster. Wir hatten heute die beiden RegisseurInnen Hanna Biedermann und Wilke Wehrmann im Talk und mit ihm über Hannas erstens partizipativen Jugendtheater, der erste Schritt zu sprechen und mit Wilkes Kleist-Adaption von Der zerbrochene Krug, auch da dementsprechend drüber zu sprechen. Zum Abschluss an euch noch beide noch zwei ganz kurze Abschlussfragen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber mit einem bewussten Blick auf die Uhr wollte ich trotzdem noch kurz fragen. Wir wollen unserem Publikum nämlich auch immer so einen kleinen Einblick gewähren, was eigentlich so die Berufswelt des Theaters so ein bisschen ausmacht. Und natürlich ist auch wie wahrscheinlich bekannt, generell Theaterberufe, generell die Kulturszene bedarf, glaube ich, junger, kluger Köpfe, mit denen ich hier teilweise auch sitze. Aber dementsprechend wollte ich einmal die Frage in den Raum stellen, könnt ihr mir in wenigen Worten einmal verraten, was euch an eurem Beruf erstens besonders begeistert und sollte jemand Interesse an diesem Beruf haben, wo startet man am besten?
Ich finde es super, mit Menschen zu arbeiten. Ich glaube auch, und vielleicht deswegen arbeite ich so viel im Jungtheater, eher nicht ausschließlich, aber sehr viel, weil ich da tatsächlich ein bisschen noch an dieses romantische Bild glaube, dass Theater ein bisschen die Welt verändern kann, weil da tatsächlich ja alle hinkommen, nicht nur das Abo-Publikum oder so, sondern irgendwie die Klassen, die sehr divers sind und in so einem beeinflussbaren Alter die Menschen stecken, sodass da, glaube ich, noch was passieren kann irgendwie. Und das schätze ich sehr. Und ja, wie wird man keine Ahnung. Einfach machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel in Hildesheim studiert. Für mich war das richtig, also nicht auf eine Regieschule zu gehen, weil ich es einfach bis am Ende meines Studiums auch nicht wusste. Und sowieso Theater sehr gerne eher so im Kollektiv mache. Also ich habe auch eine freie Theatergruppe, wo ich zwar auch Regie mache, aber genau, ich glaube, das kann man so für sich entdecken, welcher Weg da der richtige ist für sich.
Also ich arbeite ja als Regisseur und als Autor eben in erster Linie fürs Theater und ich würde sagen, ich genieße das sehr, in einem Kontext zu arbeiten, in dem man viel künstlerische Freiheit hat. Also es geht ja immer um Subventionen und was man nicht alles streicht und so weiter, aber ein positiver Aspekt von der ganzen Subventionierung dieser Theater ist natürlich, dass sich eigentlich kaum Leute einmischen in meine Arbeit, ne? Also wir müssen uns zwar am Anfang verständigen, was wir behandeln, aber dann kommt niemand vorbei. Ich habe jetzt nicht wie beim Film oder so 20 RedakteurInnen, die sagen, das kann so nicht, das kann so nicht, das kann so nicht. Und insofern kann ich viel weiter auch herausfinden, wo es inhaltlich hingehen kann. Und das ist viel mehr möglich. Das mag ich, diesen Möglichkeitsraum. Ich genieße es auch, im Flugmodus zu sein, im Theater. Vom Fernseher mache ich das dann nicht so. Also ich mag die Aufmerksamkeit von mir in diesem Raum und ich mag die Aufmerksamkeit der Leute in diesem Raum, weil es auch nochmal zeigt, okay, es ist möglich. Es ist möglich, das Ding kurz mal 2 Stunden wegzulegen und sich zu konzentrieren auf einen Text, der auch anspruchsvoll ist und nicht für Second Screening gemacht ist. Und ansonsten, ich würde auch sagen, wenn man sich für sowas interessiert, machen. Das ist eigentlich auch das Einzige, was zählt. Wenn man sich fürs Schreiben interessiert, muss man schreiben. Und wenn man sich fürs Spielen interessiert, muss man spielen. Und wenn man sich fürs Inszenieren interessiert, muss man inszenieren. Und das ist dann auch das, was man in diesen Aufnahmeprüfungen, ich habe Regie studiert in Ludwigsburg, was man da machen muss. Man muss einfach zu Hause sein in einem künstlerischen, kreativen Prozess. Und der einzige Weg dafür ist, das immer wieder zu probieren.
Das freut mich. Also dementsprechend, wer Lust hat, Interesse hat, wir haben es gehört, inszeniert. Vielen Dank euch beiden für diese schönen Schlussworte zu eurem Beruf. Damit verabschieden wir uns. Herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Vielen Dank an das Medium Forum Münster und Peter Henkenburg, der diese Sendung technisch betreut. Die nächste Sendung kommt am 21. Juni 2025 und bis dahin könnt ihr alle Folgen auf Enervision an- und nachhören. Also an der Stelle ciao und viel Spaß mit der Pop- und Rock-Single Peruvian Dreams von Monohead.
I want to stay sane, booked a ticket for a plane, a getaway, a hideout from my pain. Advertisement of an ancient life.
Won't you stand by me? Won't you stand marry me. Yeah, won't you?